Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem Bertigsten Biblecast im Web mit dem Mann, der eine Kopfstimme hat wie kein anderer. Simon Mallow!
Okay.
Schade. Kannst du nie mal darauf einsteigen, nicht einmal ein bisschen Emotionen zeigen? Eisblock.
Ich war gerade so überrascht. Ich dachte mir so, boah, Lukas macht das seit Jahren, sagt er die Folge an. Ne? Manchmal gibt es so einen kleinen Ausreißer, dann regnet. Seit Jahren klingt der enthusiastisch, oder? Habt ihr da manchmal auch da draußen das Gefühl, dass der einfach konstant immer so enthusiastisch klingt beim Anfang der Folge?
Am Anfang,
also ich,
ne?
Könnte das ja nicht. Ich würde ja ständig variieren und das wäre schon so zu was völlig anderem mutiert. Vielleicht würde ich auch einfach mal schweigend eine Folge beginnen, aber deswegen übernimmt ja das ja Lukas.
Ja, natürlich. Wie geht denn ein schweigender Beginn einer Podcast-Folge? Audio, Digga, Audio.
Ich sag mal so, die Leute müssen sich auch einfach mal drauf einlassen. Ja? Wenn sie sich nicht drauf einlassen können, ist das dem Problem.
Eine Minute Stille am Anfang, richtig gut.
Ja. Ja. Kennst du noch diese CDs hier, weiß ich nicht, also früher, ne, Alben gekauft, weiß ich nicht, ja. Die Ärzte, Toten Hosen, JBO.
Ja, das was. Ist aber am Ende und dann kommt die Stille und dann kommt noch der Hidden Track.
Und dann kommt noch was, das ja. Ist immer geil.
Aber Digga, es geht um den Einstieg einer Podcast-Folge, meinetwegen machen Hidden Track am Ende dieser Podcast-Folge.
Also wir machen das mal, irgendwann machen wir das, nicht diesmal?
Nee,
weil, ne, sonst, jetzt haben wir der ja gespoilert. Die Leute sollen.
Es gibt da Leute, die schlafen
müssen
jetzt, immer ein.
Also müssen wir aber auch so ein. Da müssen wir so was Lautet machen, so Metal oder so.
Ja,
was
genau.
Richtig krasse. So
schöne Grüße an Sascha, der immer erschreckt beim Einschlafen, wenn das Ende kommt. Du wirst demnächst unerwartet noch mehr erschreckt werden. Hey, aber nicht heute. Hey. Oder?
Heute
oder,
nicht.
Oder?
Vielleicht.
Oder, vielleicht nicht. Doch. Oder auch nicht.
Gut,
hätten wir das auch geklärt. Ja, das jetzt haben wir schon über das Ende gesprochen und über den Anfang, dann können wir doch gleich mit reingehen, oder Simon?
Ja, also ich möchte noch mal sagen, ich war ja im Urlaub, waren wir an ganz vielen Orten in Brandenburg. Ja, also wir waren ja in Mecklenburg, so.
Ja.
Und ich sage jetzt im Urlaub. Ja, in Mecklenburg. Habe ich das beschrieben, wo wir exakt waren?
Nee, nee, ne? Das hast du nicht beschrieben, musst du auch gar nicht.
Nee, will ich auch gar
aber
nicht. Über Brandenburg, ich war in Mecklenburg, aber wir waren auch in der Nähe von Brandenburg.
Also warst du jetzt in Brandenburg oder Mecklenburg?
Wir waren in Brandenburg, Tagesausflüge machen ganz viel. Auch in Mecklenburg, okay. Aber auch in Brandenburg. Und ich war so überrascht, wie viele schöne Sachen es in Brandenburg zu entdecken gibt. Also das war also so cooles Zeug. Und da bei der einen Sache waren wir jetzt gerade erst nochmal, weil wir es so gut fanden, und zwar der Ziegeleipark in Mildenberg. Ja, der Ziegeleipark in Mildenberg. Das ist ja die Europas größte Ziegelei gewesen, Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja, klar. Mhm.
So, und ich habe ja noch nie gesehen, wie das eigentlich vonstatten ging. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das heute noch so ist mit diesen Ringöfen, aber eine coole Sache war das und es ist ein schöner Verein, der sozusagen ganz viel mit ehrenamtlichen Kräften das hochhält. Ich möchte also sagen, hey Leute, geht da mal hin, guckt euch das mal an, das ist geil.
In den Ziegeleipark in Mildenberg.
Kann man wirklich mit der Familie gehen. Ne? Also da gibt es auch Spielplätze und da gibt es einfach coole kleine Sachen. Kann man mit den Kindern selber Ziegel machen und so. Die werden dann tatsächlich einmal im Jahr auch gebrannt. Also die müssen eh eine Weile trocknen. Und dann kommt man halt wieder, dann lässt man eine E-Mail-Adresse da und kriegt man eine Nachricht. Hey, wir haben deinen Ziegel gebrannt, du kannst ihn abholen. Finde ich alles irgendwie geil. Also irgendwie ist es fancy und nett und ist ganz brandenburgisch. Das Personal ist hochbrandenburgisch. Meine Frau, was muss ich erzählen? Wir wollten nämlich eigentlich wegen der Dampflok hin, aber Waldbrandstufe 5. Ja? Ich habe erfahren, es gibt jetzt die Waldbrandstufe 5. Ja, gut, so. Wusste gar nicht, dass überhaupt eine 5 existiert. So. Ja, gut. Jedenfalls, wir gehen da hin und meine Frau
quasi
sagt,
schon.
Meine Frau sagt, du, ich geh mal rein und frag mal, wie das mit der Dampflok nun aussieht, weil wir das da noch nicht wussten. So. Und ich sitze also mit meiner Tochter draußen, wir essen einen schönen Nudelsalat und dann kommt sie wieder und meint so, ey Simon, das ist hier einfach Brandenburg. Ich so, warum? Ich sage zu dem, hey ja, ich wollte mal fragen, wie das mit den Tickets für die Dampflok aussieht und der sagt einfach nur, nee. Und sie so, was? Wie, nee? Nee. Und dann meine ich so, ja, das ist geil. Ja, das fand ich super.
Aus.
Ja, nee, weil Waldbrandstufe 5 findet die Dampflok nicht statt. Aber ich fand es so fantastisch. Ich dachte so, boah, ich wäre so gerne dabei gewesen.
Gleich, klingt gleich ein bisschen aggressiv, ne?
Ich liebe das. Ich liebe das. Ja, das, genau, der meinte sie, der war einfach so aggressiv und so kurz.
Passiv-aggressiv.
Und da hat sie gemerkt, dass sie einfach in Baden-Württemberg aufgewachsen ist und war wieder so irritiert von dem Mann. Aber sie ist ja mit einem Brandenburger verheiratet und weiß ja im Herzen, weil wir das alle nur gut. Ja. So.
Aber das. Ja, nee. Auch gut. Mhm. Ja, Simon, hast du mir einen Ziegel gebrannt?
Also, meine Tochter hat einen Ziegel gemacht, der trocknet gerade auf dem Balkon.
Achso. Bevor ihr
wir haben ihn nicht da gelassen. Wir haben ihn im Ofen.
Ja. Ihr wolltet eure E-Mail-Adresse
nicht an Leute weitergeben. Richtig. Wollten anonym bleiben.
Und? Also, ihr habt einen Ziegel. E-Mail-Adresse?
Nee.
Nee. Das war die Revanche.
Nee.
Okay, tschüss.
Ja. Tschüss dann. Das ist geil. Ach, gut. Ja, das war schön. Also doch, nee, ich kann dann schon wirklich empfehlen, da hinzugehen.
Der Ziegeleipark in Mildenberg. Nicht Mildenberg. Ja, ist wirklich gut. Ja, kein Mildenberg, auch allergikerfreundlich.
Mildenberg. Jawohl, sehr geil. Und der Parkplatz kostet am Wochenende auch nur 1 Euro.
Leute, fahrt nach Mildenberg, wenn ihr mal für 1 Euro parken wollt. Tanken ist auch günstig.
Ja. Ja, gut. Warte, und da lief auch noch so ein sozialistischer Arbeiter-Heroik-Film. Zumindest habe ich das so verstanden. Da lief also vorhin zu einem Rundgang, kommst du in so einen Kinoraum rein und da lief da so ein Film in Dauerschleife. Und das war so geil, weil das war ein ernst gemeinter Film, glaube ich. Und zwar wie irgendwie so ein, also ich bin nur ganz zum Schluss drin gekommen. Jedenfalls geht es ja darum, dass da sind diese Ringöfen. Ja? Und diese Ringöfen, das Feuer brennt immer. Also das brennt immer. Es ist immer an. Immer.
Ring of Fire.
So, es geht halt, es frisst sich halt dauernd durch diesen Ring durch. Ne? So, auf diesen Animationen immer im Gegenuhrzeigersinn. Und dann wird immer befüllt an einer Stelle und rausgenommen und befüllt rausgenommen. Aber das Feuer kommt halt irgendwann und dann machst du dazu und dann brennt sich das da auch lang. So. Und das muss halt so sein, weil sonst kriegst du den Ofen ja auch nicht auf Temperatur und dann hast du Ausschuss und naja. Also Ziegel müssen halt irgendwie vernünftig gebrannt werden.
Kennen wir ja.
Alles soweit cool. Und in diesem Film gab es irgendwie so ein Desaster, dass einer von diesen Typen, die sich darum auch kümmern, die Temperatur zu regulieren, ist wohl ohnmächtig geworden, soweit ich das verstanden habe. Und da war aber ein junger Mann, der war da hoch. Und dann hat er sich da hingegeben und hat da oben immer schön Kohle in die Löcher gekippt. Und der Mann im Hintergrund immer so, ja, das machst du richtig gut, ja, genau. Und am Ende hat er wohl dann irgendwie so eine Auszeichnung gekriegt, Tag frei.
Alte Arbeit, einfach.
Hat den Ofen gerettet. So, und das ist so, dass ich so, ja, das ist diese Denke, Sozialismus, da machen wir Filme drüber, die kicken sich die Leute im Kino an und denen kommt eine Träne über die Wange. Groß, gut, groß.
Super.
Ja, das war
der
wert.
Der Held der Arbeit kriegt frei. Das ist auch toll. Mein Freund, jetzt müssen wir aber auch ein bisschen arbeiten. Ja, ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt, unseren Ring of Fire for the Bible. Und du bist jetzt dran, quasi die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen oder die Ziegel aus dem Ringofen mit Apostelgeschichte 20, die Verse 13 bis 16.
Wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er nun in Assos zu uns stieß, nahmen wir ihn mit uns und kamen nach Mytilene. Und von dort fuhren wir weiter und kamen am nächsten Tag auf die Höhe von Chios. Und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asia keine Zeit zu verlieren, denn er eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre.
Was für ein Knallerkapitel, hä? Huh?
Ja, ich kann nicht erwarten, mit dir darüber zu reden. Es wird so kontrovers.
Ja, könnte sein, ne?
Können wir über Pizza reden heute, oder? Den letzten Film, den wir geguckt haben.
Warte mal ab, da steckt bestimmt eine Menge drin. So, Simon, jetzt langweilen unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Wir gehen jetzt mal zurück in die letzte Woche. Da haben wir uns nämlich über die Geschichte ausgetauscht, als Paulus nämlich noch in Troas, dem Ausgangsort, weilte. Und da hatte er nicht viel Zeit, eine Woche, um genau zu sein. Und als er dann weg musste, hat er gemerkt, scheiße, ich muss noch eine ganze Menge reden. Und dann hat er sich gedacht, bis Mitternacht ziehe ich das Ding durch. Und bei der Gelegenheit, weil auch viele Öllampen dort brannten und man da so schön zusammensaß, fiel ein junger Mann namens Eutychus, was der Glückliche bedeutet, aus dem Fenster, wurde tot aufgehoben. Paulus aber umfing ihn und sprach, hey Leute, nicht rumschreien, ja, die Seele ist noch in ihm drin. Ging wieder nach oben, feierte wie geplantes Abendmahl, redete viel mit den Leuten, bis der Tag anbrach und ging. Und sie brachten den jungen Mann lebend wieder hin und waren sehr froh darüber und getröstet und hatten Hoffnung. Und nicht mal ein Wunder war nötig dafür, damit es wunderbar wurde. Und so hat sich der Paulus dann gedacht, Leute, ich muss mir mal ein bisschen die Beine vertreten, ne? Hab ja jetzt die ganze Nacht lang nicht geschlafen. Fahrt doch mal mit dem Schiff voraus, ihr seht müde aus. Ja, ich gehe mal ein paar Schritte selber und laufe nach Assos, was vielleicht eine Reise ist von, ja, weiß ich gar nicht. Man läuft so ein bisschen eigentlich in die Gegenrichtung, wenn ich das richtig sehe, ne? Jedenfalls hat er irgendwie einen Weg, weiß ich nicht, von vielleicht 10 Kilometern oder sowas vor sich. Würde ich mal so schätzend. So, wenn man mal so guckt, so kursorisch. Also er sagt sich, ich gehe mal 10 Kilometer zu Fuß und ihr fahrt.
Das ist ja, also das ist ja jetzt wirklich nicht viel.
Ja.
Also man muss sich ja, also für Europäer heute wird es wahrscheinlich viel sein, man muss sich natürlich immer wieder vergegenwärtigen, der ist ja wirklich schon hunderte Kilometer gelaufen. Das ist jetzt ein Morgenspaziergang.
Morgenspaziergang. Das erinnert mich ein bisschen an das Sommerlager, wo ich meine Jahre sonst immer so verbringe im Sommer. Wo wir manchmal mit Jugendlichen eine Route wandern, ja, die man, die einer unserer Hausteammitarbeiter morgens joggt. In 2 Tagen die Wanderstrecke und an einem Tag gejoggt. Wobei es was anderes ist mit Gepäck und so, ist ja natürlich was ganz anderes.
Und Joggen ist ja auch schneller.
Ja. Also er geht diesen kleinen Morgenspaziergang und das ist wirklich, also ich weiß auch gar nicht warum, aber wahrscheinlich ist die, also er geht, wenn ich das richtig sehe, geht er erstmal nach Westen, obwohl er eigentlich ja nach Süden will. Aber wahrscheinlich war das besser, da lang zu segeln, wenn man dann im Schatten der Insel so reiste, wie auch immer. Man weiß es nicht genau, es wird schon passen. Und nun kommen sie also da schön in Assos an. Vielleicht war auch der Sinn der ganzen Geschichte, dass sie schon mal ein Boot klar machen und eine Besatzung, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das so gemacht hat.
Keine Ahnung.
Zur damaligen Zeit.
Also das sind so Dinge, ne, haben wir nicht gelernt, habe ich nie gelesen, habe ich nicht mal beiläufig was mitbekommen. So,
naja, okay, jedenfalls haben sie das Boot irgendwie offensichtlich ja klar gemacht und sind nach Assos gefahren und dann fahren sie nach Mytilene und das ist jetzt, also sie fahren quasi relativ straight runter südlich zur Insel Lesbos, die in letzter Zeit dem öffentlichen Bewusstsein bewusst geworden ist, aufgrund von Flüchtlingsthematiken, und kommen auf den Ort Mytilene, der in Lesbos ganz im Osten ist. Und da, da sagen sie dann, ja, hat erstmal gereicht. Und natürlich fahren sie weiter und kommen am nächsten Tag auf die Höhe von Chios. Simon, das kannst du uns bestimmt sagen, wo das jetzt ist.
Nee, Lukas, ich habe keine Ahnung. Du hast die Karte schon offen. Ich höre dir total spannend zu. Erzähl mal.
Ja, weiter südlich.
Ich bin so unfassbar begeistert. Kann es noch spannender werden? Sie fahren nach Süden. Meine Herren, an der Küste lang.
Ja, auf den, von Insel zu Insel quasi fahren sie runter. Ja, und am folgenden Tag gelangten wir nach Samos. Zumindest sehr empfehlenswerte Grieche hier bei uns in der Nähe. Und sind also wieder auf einer Insel und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. Milet, das kennt man doch aus dem Matheunterricht. Simon, kennst du Milet nicht aus dem Matheunterricht? Thales von Milet? Der Thales-Kreis?
Ich hatte in Mathematik von, also ich glaube mit Schulnoten haben wir in der 3. Klasse angefangen. Und bis zur 13. Klasse hatte ich konstant eine 4. Das muss man auch hinkriegen, finde ich. Und meine Lehrer haben immer gesagt, Herr Mallow, das ist ja ein Zeichen, dass sich verbessern, weil wird ja auch immer anspruchsvoller. Aber weißt du, was du mit einer 4 weißt? 1+1. Und dann ist Schluss.
Warte, damit kommst du bis zum Ende der Schulzeit. Das Abitur ja noch nachgeholt.
Also Milet, alter Vater, ey, weiß ich doch nicht.
Na, dann lernst du jetzt noch den Satz des Thales. Der geht ungefähr so. Wenn zwei Punkte ja, den Durchmesser des Halbkreises bilden und der dritte Punkt irgendwo auf dem Kreisbogen liegt, dann ist dieses Dreieck im Kreis immer rechtwinklig.
Ey, so, das habe ich sogar mal gehört. Das habe ich sogar noch irgendwo schon. Ja, doch, ja. Ja, ich habe ja auch eine 4, ne? Also das ist ja keine 5.
Das war jetzt Milet.
Ach Leute, ich weiß nicht, ey, warte, Milet, okay, toll. Wow, Mann.
Ja,
mit Lukas. Anderen Worten,
ja, Juhu. Ja, okay. Mit anderen Worten, sie sind einfach noch weiter nach Süden gefahren. Ja, denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asia keine Zeit zu verlieren.
Du guckst so geschockt. Ich bin so amazed. Ich kann es nicht. Ich pinkel mir gleich ein. Jetzt mal weiter. Lukas.
Okay, wir können also feststellen, wie war denn, erinnerst du dich noch an seinen letzten Ephesus-Aufenthalt, Simon?
Nee, ja, also ich habe hier, also ich sag mal so, ich habe hier in diesem Raum 36 Grad. Ja, 36 Grad, Luftfeuchtigkeit, 1 Million. Es ist eigentlich, ich ringe um Fassung und ich falle gleich vom Stuhl von dieser unfassbar spannenden Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Mit den vielen Gedanken, die sich hier ergeben und Ephesus, ja, erzählen wir bitte mehr.
Ja, naja, Ephesus war letztes Mal der Ort, wo der Silberschmied Demetrius sich so tierisch aufgeregt hat und dann.
Das war in Ephesus?
War das nicht in Ephesus? Das war doch Ephesus. Also, natürlich. Groß ist
ja,
die,
wirklich?
Groß ist die Artemis der Epheser, hatten wir.
Ah ja, ja, okay, ja, da richte ich mich wieder ja. auf. Da rücken die Stühle.
So,
ja, aber das Paulus, war jetzt auch schon wieder ja. alles. Ja.
Paulus sagt sich jetzt, oh nee, Leute, da nicht nochmal hin, da will ich nicht nochmal Zeit verlieren.
Und er hat ja in der letzten Folge gelernt, er sollte lieber Briefe schreiben, wenn er mehr sagen will. Und dann dachte er sich, schreibe ich vielleicht auch einen Brief an die Epheser.
Ja, genau. Das war genau. Er hat es in der letzten Folge gelernt. Briefe schreiben macht glücklich.
Alle?
Das könnte auch ein Titel für die letzte Folge sein. Briefe schreiben macht glücklich. Nee, macht keinen Sinn. Und jetzt, genau. Ja, und nun will er in Asien keine Zeit mehr verlieren. Da hat er schon wirklich genug Zeit investiert. Aber er hat auch ein Ziel. Er wollte am Pfingsttag in Jerusalem sein.
Ja.
Pfingsten, Simon, was fällt dir zu Pfingsten ein? Am Pfingsttag in Jerusalem sein. Warum möchte der Paulus das?
Wenn ja, du Paulus vielleicht.
Wärst, du bist doch der Empathische unter uns.
Naja, da erwartet er halt nochmal eine Ausschüttung des Heiligen Geistes 2.0. Die Rückkehr Jesu Christi. Irgend so was. Ich könnte mir vorstellen, er erwartet Großes. Und deswegen will er da zurück sein. Weil er nämlich glaubt, am Ende ist hier meine XY-Signal, der Bär steppt in Jerusalem.
Der Bär steppt. Ja, genau. Da ist die Frage, ob er also Pfingsten tatsächlich im Blick hat, im christlichen Sinne, wie wir es heute verwenden, oder nicht das hebräische Schavot noch, das Erntefest, das, also Erntedank sozusagen, das 50 Tage nach dem Fest der ungesäuerten Brote ist. Da kommt man dann zusammen. Da ist richtig was los in Jerusalem. Also das hat vielleicht nochmal einen anderen Sound. Mehr darüber werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal erfahren, Simon. Wenn wir nämlich wissen, warum er das Ganze macht, ja, weil dann lässt er tatsächlich etwas von Milet nach Ephesus schicken. Ja, noch kein Brief, sondern nur eine Botschaft. Das werden wir beim nächsten Mal auspacken. Aber vielleicht nehmen wir uns den Moment einfach mal nach diesem super spannenden Reisebericht und überlegen uns mal, wo wir hier in der Apostelgeschichte gerade sind und wie man die Geschichte oder wie die Geschichte so sich bisher für uns darstellt. Denn wir haben ja festgestellt, dass die Apostelgeschichte jetzt nicht so die persönliche Aha-Erlebnis-Entfaltung wie das Markus-Evangelium hat. Aber irgendwie hat sie doch ihre eigene Faszination, würde ich sagen. Oder was denkst du?
Also die Frage wollte ich ja eigentlich erst am Ende des 28. Kapitels beantworten. Ich bin jetzt ein bisschen erschüttert, aber wir können es vorwegnehmen.
Moment, du hast gerade eben nachgeguckt, wie viele Kapitel der Apostelgeschichte hat.
Nicht?
Weiter. Hast du doch gerade gemacht, oder nicht?
Ja. Okay. Und tatsächlich muss ich sagen...
Mal ein Zwischenstand hier.
Ja, Zwischenstand ist, naja, die Apostelgeschichte, ich habe mir mehr erwartet. Irgendwie ging das mehr ab in meinem Kopf, bevor, also als wir vor wie vielen Jahren angefangen haben, das Ding zu lesen.
Ich glaube, eins in diesem Fall.
Ja, okay. Und,
oder? Nee, bin, zwei schon, oder? Wie lange sind das?
Ist auf jeden Fall lange, es ist lange. Es ist lange. Also wir haben jetzt, warte mal, wir haben jetzt, das ist Folge 96. Also ja, zwei Jahre fast. So. Oder sogar länger, weil wir ja mal Ausfälle hatten auch so, ne? Aber jedenfalls soll ich sagen...
Die Folge 1 haben wir veröffentlicht hier, das kann man ja alles gut nachvollziehen. Am 2. März 2020, ja, du hast recht, wir sind schon wieder zweieinhalb Jahre mit dem
Irre, ey, was für ein What Monster. Naja, ich denke mir, Mann, die Apostelgeschichte hat halt wirklich so eine, sagen wir mal, eine total krasse Daseinsberechtigung und ich finde, wenn wir das Ding am Ende abgeschlossen haben und die HörerInnen da draußen das Ding gehört haben, können wir uns alle ein Patch auf die Schulter kleben. Wir haben die Apostelgeschichte besiegt. Auf jeden Fall. So, das Ding ist, es hat halt für mich tatsächlich wenig Erkenntnis. Also das ist, da bin ich wirklich auch überrascht. Ich sitze halt nicht so viel da wie bei Markus Evangelium und denke, oh wow, das war mir alles nicht bewusst, sondern eher, dass ich viel um den Inhalt mich dann doch mal störe, wenn ich so denke, boah, warum hast du denn das jetzt schon so wieder so geschrieben? Das sind so Dinge, die haben so eine nachhaltige Qualität. Das hätte man anders machen können. Und es ist halt irgendwie auch total interessant, wie der Autor da rangeht an diesen Text. Ne? Und am Ende, glaube ich, ist es schon so. Es ist einfach ein Tagebuch. Und das auch irgendwie in die Bibel gekommen. Und ich habe den Eindruck, wenn es nicht da gewesen wäre, dann würden heute alle sagen, ja, das wäre dann ganz schlimm. Aber ich sag mal, wenn es nicht da gewesen wäre, so, I couldn't care less. Ja, ist okay. Na,
weil ganz, also ohne die Erklärung von Pfingsten und ohne die Thematik der Reinheit der Speisen.
Ja, da hättest du auch andere Briefe und andere Texte dann gegeben. Natürlich, wie gehst du doch auf diese Dinge ein? Aber also es ist schon, ich finde, das ist halt der Film, der 3 Stunden zu lang geht. Das
okay,
war mein
Okay, Gedanke, ja gut, das sind viele so kleine Episoden dabei, richtig?
Ja.
Das ist natürlich wieder hilfreich für Datierungsfragen, wenn man die Apostelgeschichte mit anderen Quellen zusammenbringen kann. Das ist natürlich nicht das, was dich jetzt so besonders anmacht, Simon. Davon wirst du nicht heiß. Ist ja eh schon heiß genug bei dir. So, aber natürlich ist es deswegen auch relevant. Aber es geht ja tatsächlich darum, wie das Buch zu uns spricht. Also ich finde schon, das nochmal nachzuvollziehen, wie sich die Gemeinschaft des Weges und die Synagogengemeinschaft voneinander trennen, da finde ich, haben wir schon echt, also das hat mehr Fleisch bekommen sozusagen durch das genaue Lesen dieser Story. Und auch diese, ja. Diese Erfahrung, dass den auf einmal die Nichtgläubigen die Bude einrennen, ja? Also die Heiden, die sie so nennen, und sie nicht damit rechnen, dass die auf einmal auf den Plan treten. Das finde ich im genauen Angucken echt tatsächlich interessant. Wenn man jetzt so einen Reisebericht wie heute hat, ja, wo man sieht, es geht alles nur bergab sozusagen den Globus runter, dann gewinnt man dadurch natürlich nicht so viel im Einzelnen. Aber auch, wie wir jetzt ein bisschen draufgezoomt haben und mal gesehen haben, wie Paulus sich auch weiterentwickelt, ne? Von dem Typen, der am Anfang alles mal ausdiskutiert und auf die Fresse bekommt, zu dem, der auch mal eine Diskussion aus dem Wege geht und am Ende auch sogar von seinen Freunden davon abgehalten wird, auf eine Versammlung zu gehen, weil die Leute das inzwischen sogar selber können, ihren Glauben zu rechtfertigen. Das fand ich schon durchaus bisher schon interessant. Und jetzt, wenn man so einen Blick aufs Weitere legt, ist die Frage, geht das halt ewig so weiter? Oder was passiert? Also wie wird sich Paulus sozusagen aus der Affäre ziehen? Wie wird er sich so langsam so langsam aus der Weltgeschichte verabschieden in den nächsten 8 Kapiteln? So, das wird vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher, denn da stecken noch mehr Reden drin und noch mehr inhaltliche Auseinandersetzungen, als wir es bisher hatten. Die Apostelgeschichte hat halt Anteile eines Geschichtsbuchs, hat halt Anteile von Texten aus dem Alten Testament, hat Ähnlichkeit damit, wie wir es letzte Woche hatten, Da klingen Geschichten an, aber es ist natürlich nicht das Buch der Erzählungen von Jesus. Ich meine, bei Jesus ist so viel passiert, da hast du ein Evangelium, das ist so, das Markus-Evangelium ist ja auch noch das Kleinste, das ist alles reingepresst. Ja, das sind drei Verse, sind eine Story, ja. Wenn Jesus erzählt vom Schatz im Acker, ja, dann sagt er, glaube ich, drei Sätze tatsächlich. Und damit ist die Geschichte rum. Oder das verlorene Schaf, das sind vielleicht auch vier oder fünf Sätze, oder? Ne? Der verlorene Groschen ist, glaube ich, ein Vers oder so. Also super dicht gedrängt und voll. Die Apostelgeschichte streckt sich ein bisschen länger hin, da hatte Lukas dann Freude dran, sein Evangelium ist ja auch schon ein bisschen länger. Aber es hat halt durch einfach einen anderen Charakter.
Ja, du hast recht. Ich habe das gerade so ein bisschen vergessen, tatsächlich, dass wir ja so Entwicklungen erkennen, sage ich mal. Ja, also ja. Wir haben glauben, das erkannt zu haben. Und so, das stimmt. Und es zeigt auch so ein bisschen den täglichen Durchschnitt und zeigt auch, wie extrem, also normal die da auch sind, ja, im besten Sinne. Und das sind auch so coole Sachen. Allerdings ist natürlich immer so, ich sitze halt immer da mit meiner Perspektive und denke, ich weiß das alles. Und da ja. Ist es wahrscheinlich wirklich... Also ich weiß nicht alles, aber viele Dinge sind mir bewusst so oder habe ich schon besprochen und natürlich gucke ich total aus meiner Sicht, ja, da bin ich wahrscheinlich auch, da habe ich nun mal auch irgendwie 6 Jahre studiert und das ist wahrscheinlich auch nicht total lose an mir vorübergegangen und viele wissen das vielleicht da draußen nicht. Wer mal, Leute, sag mal, wie ihr die Apostelgeschichte jetzt hier wirklich treu hört, wie das für euch bis hier ist. Ja, Feedback-Folge auf Discord, könnt ihr euch ja da mal auslassen, würde ich mal gerne hören, was ihr da so denkt. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es so, dass ich finde, mir fehlt an der Stelle irgendwie die Reflexion. Ja? Dieses, was haben wir hier gelernt, was hat es mit uns gemacht? Und da gucke ich einfach ein bisschen aus, da gucke ich so ein bisschen aus heutiger Sicht drauf und denke, das ist alles so stark zwischen den Zeilen, beziehungsweise da fehlt die Begleitung der Leute, um die es geht. Ne? Weil dieser Text, der ist ja, über diesen musst du sprechen. Eigentlich, was wir hier machen, vielleicht ist es das, ja, was wir hier machen, ist eigentlich total notwendig für die Apostelgeschichte, dass sie besprochen wird. Alleine sie einfach nur so zu lesen, glaube ich, da geht dir viel zu viel abhanden, weil sie am Ende vielleicht doch mehr liefert, aber eigentlich nur im Dialog.
Ja, es ist vielleicht auch schwierig, weil es so eine ewige Sequel-Story ist und dann kommt mal Petrus und mal wieder Paulus und dann weiß ich gar nicht mehr, wer war jetzt noch mit Silas im Gefängnis?
Ja.
Da sind so Fäden, die sich so schnell wieder abwechseln. Aber was für mich nochmal neu war, was mir nicht so präsent war, war, wie lange Paulus eigentlich gar nichts macht. Dass der auch so einen Mose-Moment hat, ja, als er da in Antiochia rumhängt und oder nach Antiochia geholt wird, erst durch Barnabas.
Ja, genau, und dann verschwindet er 3 Jahre vom
Genau, vom einfach da vorher gar nichts passiert und es beginnt alles so krass mit dieser Erweckung und dann passiert gar nichts und dann geht's los. Das war mir so gar nicht so präsent. Es wirkt irgendwie, Paulus war schon immer der aktive Typ und jetzt zieht er das im Christentum durch, ne? Also, so, das sind für mich so einfach so Entdeckungen zwischendurch, die ich spannend finde. Und aber man muss natürlich lange Wege gehen hier, ne? Der ist lange Wege gelaufen und der lässt uns auch lange Wege laufen, um mir die Informationen zusammenzuklauben. Das ist tatsächlich so.
Ja, tatsächlich, ja. Also, cool zu hören. Also, dass dir das, also dass das solche Dinge sind, die dir.
Ja,
das finde ich gut. Gut zu hören. Mir war zum Beispiel gar nicht so bewusst, wie massiv die Strecken sind, die er da zurückgelegt hat. Also das bedeutet ja auch viel, also diese Verdichtung, er gründet Gemeinden hier und da, das ist ja, also aus heutiger Sicht könnte man ja annehmen, ja, das machst du halt jeden Tag eine und zack, 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 zack. Aber der ist ja wochenlang unterwegs, ohne dass irgendwas passiert. Und das muss man sich ja auch klar machen, ne? So, und
vor allem insofern, hat er halt keinen Katalog, wo irgendwie online, wo er sich schon mal Videos von den Städten angucken kann oder sowas, sondern er läuft halt irgendwann in die Pampa und sagt, ach, das ist jetzt also hier derbe. Ja, derbe.
Genau.
Und dann geht das los, ne? So, und das muss man immer irgendwie nochmal im Blick behalten, in was für einer Welt der da unterwegs ist. Ohne Google und die ganzen Selbstverständlichkeiten.
Und der hat die Welt ja auch in der Zeit einfach nochmal besser kennengelernt. Also das Römische Reich in den ganzen Raum Kleinasien und Europa oder zumindest Südosteuropa, das ist ihm aufgegangen. Da hat er auch ein Bild von der Größe und von all dem bekommen. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich, was ein einzelner Mensch in der Zeit überhaupt schaffen kann, hat der Paulus gemacht. So, ich glaube, der war schon massiv unterwegs. Also ich denke, wir lesen ja immer wieder von ne, Peter und so, der auch mal auftaucht. Aber am Ende hängt es halt am Ende von dem Kollektiv ab, ne? die alle mitmachen. Das wird hier nochmal deutlicher. Paulus ist nicht nach Paris gegangen, ja, und auch nicht an die angelsächsische Küste. Da ist er nicht gewesen. So. Das haben andere getan, die ganz krasse Arbeit geleistet haben. Also Europa und Nordeuropa, das war nicht Paulus. Das waren Leute, die ihn vielleicht kannten oder von ihm mal gehört haben. Und da wird einfach nochmal klar, ne? Einfach massiver Aufwand, ganz persönlich vor allem. Also ich glaube, was das Christentum oder diese neue Glaubensrichtung eben so auch so attraktiv gemacht hat zwischen den Paradigmenwechsel, den ich ja immer wieder so hochhalte, ist diese Persönlichkeit, an die es immer geknüpft ist. Die Missionare, die da auftauchen, die Freundschaften knüpfen zu den Menschen und deswegen natürlich auch Eindruck hinterlassen.
Ja, und das ist dann ja auch noch eine verrückte Idee. Also Paulus fängt ja damit an, dass er immer zu den Juden geht. Und mit der Zeit kommt er auch dahin, das auch mal sein zu lassen. Haben wir auch schon vor einigen Folgen angesehen, dass er sich auch mal an die Nichtjuden wendet. Aber später werden halt Leute ja gezielt sagen, so, gib mir Heiden. Gib mir also dann auch noch in christlicher Zeit später dann Leute, die nicht meine Sprache sprechen, von denen ich nicht mal weiß, ob die zivilisiert sind oder sein können sozusagen. Das war ja auch mit vielen Problemen, mit Gewalt und anderem, die Christianisierung der Welt, das will man nicht verschweigen, verbunden. Aber diese Vorstellung, ich bringe denen jetzt das Evangelium, auch wenn ich gar nicht weiß, wie die reden, so den Normannen und Alemannen, das finde ich schon irgendwie eine verrückte Vorstellung. Man springt immer so schnell über die Zeit, ne? So, als ob wir jetzt mit Paulus unterwegs sind und klar, wir sind alle cool und ja, so, das ist unsere Umgebung. Man kann das alles bei Google irgendwie nachvollziehen, aber es ist halt wirklich einfach mal 2000 Jahre her.
Ja, und es hat ja bis in unsere Zeit gedauert, bis man sagen oder behauptet hat, so jetzt haben wir auch alle mal angequatscht. Also das ist schon ein klopper Ding, diese Aktion. Und das basierend auf einem Vers, Chapeau.
Also aus Matthäus 28 oder was?
Ja, genau. Also ist schon nicht schlecht.
Ja. Go tell it on the mountains. Tja, Simon, ich würde sagen, es heißt ja bis von Jerusalem über Samaria bis an der Weltende, wie es Jesus in Apostelgeschichte 1 sagt, soll sich die Botschaft verbreiten. Und damit sind wir eigentlich für uns auch schon angekommen. Hier ist
das Ende.
Und ich fand deinen Aufruf eigentlich charmant, ja? Leute, bei Discord, sagt doch mal, was ist euer Eindruck von der Apostelgeschichte? Was ist euer Eindruck vom Cast gerade? Was wünscht ihr euch eigentlich von uns? Gibt es Dinge, die ihr gerne noch wissen wolltet über die Apostelgeschichte oder Sachen, die ihr gerne eingestreut hättet, die jetzt gar nicht so direkt was damit zu tun haben? Was braucht ihr? Sagt es und bleibt bärtig.
Ja,